Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer neuen Folge Labortalk News. Heute habe ich meine Kollegin Jana Liebscher zu Gast. Und wenn Sie Kleinsäugeraffin sind, dann kennen Sie sie sicher. Wir wollen uns heute ein bisschen über Vorsorgeuntersuchung beim Kleinsäuger unterhalten. Ja, hören Sie richtig. Jana, herzlich willkommen. Vorsorgen beim Kleinsäuger, da denkt sich doch sicher der eine oder andere, geht das nicht ein bisschen zu weit?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das der ein oder andere denkt. Wahrscheinlich zumindest derjenige, der keinen Kleinsäuger hält oder mal gehalten hat. Ja, gibt mit Sicherheit welche, die diesen individuellen Wert und auch diesen Stellenwert als Familienmitglied nicht zu schätzen weiß.
Dabei ist es doch eigentlich gerade bei denen fast wichtiger, wenn man das überhaupt sagen kann, als bei Hund und Katze, oder?
Ja, das liegt daran, das sind Fluchttiere. Das heißt, die Fluchttiere, die zeigen ihre Symptome unwahrscheinlich spät. Die werden spät klinisch auffällig. Die wollen das natürlich auch nicht. Die wollen ja nicht gefressen werden von einem anderen Tier. Und das ist das Problem, das fällt dem Besitzer halt noch mal später auf. Und dann werden die noch später vorstellig als zum Beispiel Hunde und Katzen. Und manchmal sogar auch im Notfall dann oder als Notfallsituation.
Also eigentlich, wenn dann schon 11:55 ist.
Ja.
Wenn jetzt tatsächlich so ein Besitzer bereit ist, auch Vorsorgeuntersuchungen beim Kleinsäuger zu machen, was macht man da? Also nur Blut oder gibt es andere Dinge, die da noch empfehlenswert sind?
Zuallererst sollte man natürlich das Tier klinisch untersuchen. Einmal komplett klinisch untersuchen, schauen, sind irgendwo Auffälligkeiten, auch mal den Fokus auf die Haut legen. Ne? Die neigen häufig zu Dermatophyten, die Meerschweinchen. Dann natürlich auch Fokus auf die Zähne legen. Es gibt ganz, ganz oft Zahnprobleme bei den Kleinsäugern. Das heißt, das Tier komplett einmal klinisch untersuchen. So Sachen wie Gewicht und Co. gehören natürlich auch mit dazu. Und das ist natürlich was, was man auch dem Besitzer an die Hand geben kann. Ne? Dass der Besitzer zu Hause schon immer mal das Tier händelt, mal rausnimmt, aus der Box oder in die Box erstmal reintut, rausnimmt, hochhebt, vielleicht mal versucht das Tier, wenn er sowieso was eingeben muss, zu rappen, dass man einfach das schon mal üben kann mit dem Tier. Und dann natürlich auch dieses typische Wiegen, Abtasten, schauen, ob da was auffällig ist, wie sehen die Körperöffnungen aus. Also ich denke, der Besitzer sollte da auch schon mit ein bisschen den Fokus auf die Vorsorge haben, weil wir ja wissen, es sind Fluchttiere, die erst spät klinisch auffällig werden. Und dann natürlich auch, wenn die klinische Untersuchung, wenn da alles in Ordnung ist, ich aber trotzdem gucken will, ich meine, wir wollen eine Vorsorge machen, ich kann in das Tier nicht reingucken, sie wären spät auffällig, dann natürlich eine Blutuntersuchung. Ja, und zur Blutuntersuchung gehört natürlich auch wirklich ein komplettes, großes Blutbild, dass man auch sieht, ja, wie ist das rote Blutbild aufgestellt, ist alles in Ordnung oder haben wir vielleicht eine Anämie oder dann auch das weiße Blutbild. Ist das eher so, dass wir eine Pseudolinksverschiebung haben, also eher ein Zeichen von einer Entzündung, die irgendwo sitzt im Körper, wo wir vielleicht dann auch nochmal dem auf den Grund gehen müssen? Oder ja, haben wir vielleicht viel zu viele Lymphozyten im weißen Blutbild, was vielleicht ein Hinweis auf ein Lymphom sein kann? Das sind alles so Sachen, die man vielleicht im ersten Moment auch beim Tier nicht sieht. Deswegen brauchen wir die Vorsorge. Und genauso ist das auch mit der klinischen Chemie, ne? Die Organparameter, was ist mit der Leber, wie sehen die Leberparameter aus, was ist mit den Nierenparametern? Und wir kennen das ja von den Hunden und von den Katzen auch. Es gibt ja den super Nierenfrühparameter SDMA. Und da haben wir die Möglichkeit, das auch beim Kaninchen und beim Frettchen mit ja, bestimmen zu können.
Kriegen die auch Nierenerkrankungen im Alter tatsächlich, so wie wir das von Hund und Katze kennen? Da haben wir das ja öfter. Ist das bei denen auch der Fall?
Ja, die kriegen das auch im Alter und gerade die Kaninchen, da ist das auch nicht unbedingt mit dem Alter abhängig. Kaninchen haben ja öfters mal Enzephalitozoon-Kunikuli-Infektionen und da ist es so, das kann natürlich durchaus zu einer interstitiellen Nephritis führen.
Aha.
Und da wäre es natürlich interessant, im Vorfeld zu wissen, wie steht es um die Niere. Und da ist das SDMA als Frühparameter natürlich auch ein Parameter, der uns in der Zukunft, denke ich, gut weiterhelfen wird. Im Moment ist es so, dass es noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steht. Wir haben jetzt gerade erst ein Poster darüber gemacht, sowohl national als auch international. Und ja, wir konnten natürlich durchaus sehen, dass das SDMA klar natürlich bei azotemischen Tieren erhöht ist. Das ist logisch, davon gehe ich auch aus. Ne? Das sind die Tiere, die ja sowieso schon die Nierenerkrankungen haben.
Macht Sinn, ja.
Aber bei den nicht azotemischen Tieren waren auch Tiere dabei, die auch erhöhte SDMA-Konzentrationen hatten. Ne? Und da waren auch welche dabei, die durchaus EC-positiv waren.
Okay, ja.
Von daher ist das ein super, super Frühparameter. Wie gesagt, aktuell steht es noch oder steckt es noch ein bisschen in den in den Kinderschuhen, das muss natürlich noch weitere Studien müssen da einfach folgen. Aber ich denke, das ist was in der Zukunft auch ganz gut ist. Deswegen haben wir es auch ins Screening, ins Kaninchen-Screening inkludiert als Wahlmöglichkeit.
Wie ist es denn mit Kot? Also Blut haben wir jetzt abgehakt. Schlussendlich achten wir auf ja mehr oder weniger dieselben Dinge wie bei Hund und Katze auch. Aber was ist mit Kot? Würdest du das auch im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung empfehlen?
Ja, würde ich auch auf jeden Fall. Auch im Rahmen, wenn die dann in die Praxis kommen, 1 bis 2 Mal, ne, zur Impfung. Dann würde ich aber schon sagen, dass man vor der Impfung eine komplette Kotuntersuchung macht, auch auf Endoparasiten und alles, einfach um zu gucken, ob das Tier gesund ist oder ob es da Auffälligkeiten gibt, weil zum Beispiel Kokzidien, die durchaus auch mal eine Rolle spielen können und zu einer Erkrankung dann führen, die schwächen natürlich ein bisschen das Immunsystem, beziehungsweise wenn das Tier jetzt gerade eine Kokzidieninfektion hat und ich rein impfe, dann kann es natürlich sein, dass die Impfung vielleicht nicht so super funktioniert. Oder dass das Tier ja dann vielleicht einen Durchfall bekommt. Also das ist auf jeden Fall was. Und zum Thema Blut, was noch ein wichtiger Punkt auch ist, es geht ja auch oftmals um dieses Thema, was ist mit den Zuchten, wie ist es mit der Vergesellschaftung. Und gerade beim Kaninchen sollte man schon immer schauen, dass man den EC-Status im Leben erhebt, dass man guckt, sind die Treponema positiv, also Treponema paralysis kunikuli, die Kaninchensyphilis. Na, EC und Treponem, das sind so zwei Sachen, man kann den Erreger nicht eliminieren. Und es kommt immer wieder schubweise zu Ausbrüchen. Das heißt, bevor ich Tiere zusammensetze, und das ist natürlich auch ein Teil von der, oder ein gewisser Teil von der Vorsorge, sollte man da schon einmal, ja, den Status erheben.
Spannend. Wie ist es denn mit der Präanalytik? Ich meine, Hund und Katze, da sagt man ja immer, sollte man vielleicht, bevor man die Organwerte bestimmt, nüchtern lassen oder es wenigstens zumindest immer gleich machen, damit man eine vergleichbare Daten hat. So ein Kaninchen, das lasse ich ja nicht nüchtern, oder?
Nee, wenn wir so ein Kaninchen nüchtern lassen über mehrere Stunden, dann gleicht das einem Stillstand vom Magen-Darm-Trakt und dann gasen die auf und dann haben wir riesengroße Probleme. Nee. Also die fressen ja immer wieder über den Tag verteilt. Also nicht dauerhaft, permanent wie so eine Maschine, das natürlich nicht, aber immer und immer wieder. Von daher gibt es da einfach keine nüchternen Werte. Ne? Das empfiehlt sich auch nicht. Und ja, wo man mal sagen kann oder auch sagen muss, man muss das Tier mal nüchtern lassen, ist, wenn man zum Beispiel ein Frettchen hat mit ja, Insulinomverdacht, dann würde ich das schon mal 2, 3 Stunden nüchtern lassen, dann aber wirklich nur in der Praxis und nur unter Beobachtung.
Okay. Jana, für diesen interessanten Überblick. Wir schreiben uns also hinter die Löffel. Sie sind zwar klein und in der Anschaffung vielleicht manchmal auch nicht so teuer, in Anführungsstrichen, aber ja, für Sie sollte genauso viel Verantwortung übernommen werden wie für alle anderen Haustiere auch. Und Sie brauchen auch mindestens eine genauso gute Vorsorge, wenn nicht sogar eine bessere. Vielen Dank, Jana, dafür.
Eine bessere. Gern geschehen. Ich habe zu danken.
Ciao.
Tschüss.